Ich bin Lars Kneschke, ich komme aus Hamburg. Ich bin für ein Produkt namens Teilen 2.0 verantwortlich. Um dieses Produkt würde sich auch am Ende so ein bisschen drehen und dass wir da mal schauen, was damit in Brasilien passiert. Und in meiner täglichen Arbeit kümmere ich mich darum, dieses Produkt voranzubringen. Bin in Kontakt mit Softwareentwicklern, mit Produktmanagern, mit unseren Kunden und das alles vom schönen Hamburg aus in der Speicherstadt. Und da will jetzt alle mal ein bisschen in Stimmung kommen, weil das Wetter ja draußen nicht so schön ist. Da habe ich mal ein schönes Bild mitgebracht von Brasilien. Ich war da letztes Jahr im Sommer und daher kommen halt auch meine Erfahrungen, über die ich hier mal berichten möchte. Und ich hoffe, dass uns der schöne blaue Himmel alle ein bisschen in Stimmung bringt für diesen Vortrag und wir das Grau, was uns wieder eingeholt hat, ein bisschen vergessen können. Bisschen was über Brasilien. Für mich haben sich sehr viele neue Sachen über Brasilien ergeben, als ich da vor Ort war. Brasilien ist ein sehr großes Land, besteht hier fünftgrößter Staat der Erde. Da sind da auch alles Dimensionen, über die wir uns hier in Deutschland immer gar nicht so die Gedanken machen, was das so im Alltag bedeutet. Was sehr spannend ist, das ist ja ungefähr die Fläche der EU. Und wenn wir dann halt uns mal vorstellen, dass die Deutschen irgendwie anders sind als die Italiener und die Spanier, dann gibt es genau diese Probleme in Brasilien auch. Auch das ist ein sehr großes Land mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Herkünften. Und wenn man einfach mal hier diese Schlagzeile sieht, 1,5 Millionen Brasilianer sprechen Deutsch. In Brasilien ist die größte deutsche Community außerhalb Deutschlands. Und da gibt es noch ganz viele Chinesen, Japaner, Koreaner und natürlich ganz viele Leute aus Afrika. Und das alles ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil sich da alle Leute fleißig miteinander mischen und das auch zu sehr vielen lustigen Konstellationen führt. Wenn man sich über die Fläche mal Gedanken macht, dann stellt man halt fest, dass das ein sehr großes Land ist. Und was da ein ganz großes Problem ist in Brasilien, sind die Entfernungen. Und hier in Deutschland ist das alles gar kein Problem. Wenn ich von Hamburg nach München fahren möchte, dann kann ich einen Zug nehmen oder ich kann mich ins Auto setzen. Und selbst wenn ich mit dem Auto nach München fahre, abhängig vom Auto, komme ich immer noch sehr erholter an und kann in München immer noch einen entspannten Tag verbringen. Sowas geht in Brasilien nicht. Also zwischen den großen Städten gibt es da nicht so Autobahnen, wie wir das halt hier in Deutschland oder in Europa haben, sondern da muss man entweder fliegen. Und wenn man das Auto nimmt, steigt man dann nach 2 Stunden aus und hat Rückenschmerzen und ist K.O. und muss sich erstmal ausruhen. Das ist so wie früher, als wir Pferdekutschen hatten. Da war man halt nach einem Tag Pferdekutsche, war man auch K.O. und brauchte halt erstmal eine Pause. Darüber hinaus ist natürlich wichtig, auch das nochmal zu realisieren: Brasilien ist ein Schwellenland, ist halt kein entwickeltes Land, wie wir sie alle hier in Europa sind, sondern es ist ein Land, was bis vor ein paar Jahrzehnten ein Entwicklungsland war und heute halt auf den Sprung ist, eine Wirtschaftsmacht zu werden. Dummerweise ist jetzt schon wieder Finanzkrise und das merkt man jetzt auch in Brasilien wieder sehr stark, dass halt da wieder Gelder abgezogen werden, weil die Leute Angst bekommen und ihr Geld halt wieder nach Amerika und nach Europa schleppen. Trotzdem ist Brasilien ein ganz, ganz wichtiges Land für den lateinamerikanischen Kontinent. So wie die EU ein ganz großer Faktor ist halt hier in Europa und für unsere angrenzenden Staaten, ist auch Brasilien vor Ort eine ganz wichtige Nation, die sehr, sehr viel Einfluss ausübt auf andere Staaten. Und das bedeutet, Sachen, die in Brasilien funktionieren oder Trends, die in Brasilien gesetzt werden, findet man aber kurz oder lang auch in Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay wieder. Wahrscheinlich nicht in Venezuela, weil die sind ja ein bisschen anders als alle anderen. Aber einfach mal so zum Verhältnis, noch mal ganz wichtig, auch Einwohnerzahlen, 22 Leute pro Quadratkilometer. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was wir in Schleswig-Holstein haben, da wohnen wahrscheinlich auch so wenig Leute. Aber in Deutschland wohnen da 226 Leute auf dem Quadratkilometer. Also es gibt in Brasilien auch ganz, ganz viele Flächen, da wohnt gar keiner. Das ist einfach nur leer. Wenn man so an Urwald denkt und die weiten Steppen, wo dann nur ein paar Kühe rumlaufen. Das mal so ein bisschen zu, was ist Brasilien, worüber geht es da? Wichtiges Thema, was so ein bisschen sich durch das Thema, durch meinen Vortrag durchzieht, ist die NSA-Affäre. Wir haben sie auch hier in Deutschland gehabt, wir haben sie immer noch. Mich persönlich wundert das immer so ein bisschen, dass eigentlich, mich persönlich finde ich das sehr erschreckend, was da so passiert, was da so die Überwachung ist, was da alles für Daten eingesammelt werden. Auf der anderen Seite nehme ich halt bei unserer Regierung wahr, dass die das irgendwie sehr entspannt sieht. Hier so diese Schlagzeile von Herrn Pofalla, die NSA-Affäre ist zu Ende, fand ich schon irgendwie ja, sehr irritierend. Und hier ist nochmal ein schönes Bild dazu. Und dann habe ich gesagt, keine Panik, niemand wird überwacht, das habe ich schriftlich. Und alle freuen sich darüber. Das ist immer so, wie ich mir das so vorstelle. Wahrscheinlich steht da natürlich ganz viele andere Sachen dahinter und das ist natürlich alles viel komplizierter. Aber das, was ich so als Bürger wahrnehme. Umgekehrt haben die Brasilianer das natürlich ganz anders gemacht. Die haben ja schon immer ein sehr gespanntes Verhältnis zu Amerika. Wenn man das... Gut, die sind in Amerika, aber ich meine zu den Vereinigten Staaten von Amerika, zu denen haben die ein gespanntes Verhältnis. Ja, genau. Ja, toll, dass wir darüber reden. Ja, wenn es Fragen gibt, immer gerne zwischendurch gerne Fragen. Ja, genau. Also die sind halt die führende Nation in Lateinamerika und ein Problem haben sie halt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das macht es natürlich aber auch leichter zu reagieren. Hier in Deutschland ist ja die Verknüpfung oder die Anbindung an die USA sehr stark. Und das fällt in Brasilien halt sehr, sehr viel leichter, da anders zu reagieren, als wir es halt hier in Deutschland können. Aber was ja die brasilianische Präsidentin gesagt hat, das geht natürlich auch wieder nur in Brasilien, nicht in Deutschland, die hat halt einfach angeordnet, dass quasi alle amerikanischen Dienste nicht mehr benutzt werden dürfen. Kein Google, kein Facebook, kein Yahoo in der Arbeit. Ne? Die dürfen privat natürlich alle gerne machen, was sie wollen, aber halt in der Arbeit wird das nicht mehr erlaubt. Und deswegen hat sie einfach angeordnet, dass es jetzt in Zukunft ein eigenes System zu geben hat für die brasilianische Verwaltung, die unabhängig ist von amerikanischen Produkten. Und infolgedessen hat die brasilianische Regierung alle Verträge mit Microsoft gekündigt und ist jetzt dabei, alle Exchange-Server abzuschalten, alle Outlooks zu deinstallieren. Und es gab auch ganz viele Behörden, die haben ihre Dokumente bei Google Drive abgelegt oder haben gesagt, nein, wir wollen kein behördliches E-Mail-System benutzen, das ist uns zu unbequem, wir nutzen lieber Google Mail. Und das war halt bis vor ein, zwei Jahren alles noch möglich für die Mitarbeiter. Und jetzt gibt es aber quasi von ganz, ganz oben einfach eine Ansage, das gibt es nicht mehr. So, jeder, der hier aus der öffentlichen Verwaltung kommt, der weiß, dass sowas in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Und, aber das ist halt Entwicklungsland oder Schwellenland, da sind halt nochmal andere Sachen wichtig. Und deswegen kann die Präsidentin das da einfach machen. Die hat da ja auch ein bisschen andere Macht, als wir das hier in Deutschland organisiert haben. Die brasilianische Präsidentin ist ja auch bei Twitter zu finden und deswegen hat sie dann mal ihre Entscheidung auch per Twitter kundgetan. Für alle, die nicht des Portugiesischen mächtig sind, steht unten drunter, so mal sinnmäßig übersetzt, sehr pro zum Aufbau von sicherem E-Mail-System in der Bundesregierung verpflichtet. Auch da, ich hätte ja mal in Einleitung mal ein bisschen was erzählt, dass das ja auch sehr vergleichbar ist zur EU. Die Dilma Rousseff ist natürlich nur für die Bundesregierung verantwortlich. Ja, sie twittert immer noch. Man darf bestimmte amerikanische Dienste noch benutzen. Und wahrscheinlich gibt es Ausnahmegenehmigungen. Also, das muss man auch noch mal zu sagen, wir reden über Brasilien. Wir reden nicht über Deutschland. Also, auch Brasilien bedeutet natürlich, es gibt Regeln, aber es gibt natürlich nicht so viele Leute, die die Umsetzung der Regeln überwachen. Trotzdem sind das alles ganz, ganz nette Menschen, die ganz hoch motiviert sind und viel erreichen wollen. Aber natürlich... das ist auch etwas, was ich da erlebt habe. Man weiß halt schon, unsere deutsche Gründlichkeit zu schätzen, ist aber auch sehr froh, dass sie halt ihre eigenen Sachen haben. Sie wollten was sagen? Das kommt auf den nächsten Folien. Das ist ja alles so nacheinander aufgebaut. Ja, genau. Gute Frage. Wer ist sehr pro? Schauen wir einfach mal auf die nächste Folie. Da wird das dann schon alles ein bisschen erklärt. Serpro ist eine IT-Firma der Bundesregierung. Ach so, was ich kurz vorher noch mal erklären wollte. Die Präsidentin ist natürlich für den Staat Brasilien verantwortlich. Und genauso von der Orientierung muss man sich immer so vorstellen, als ob das die Europäische Kommission ist. Darunter gibt es natürlich noch mal Bundesländer. Da ist es aber ein Bundesland so groß wie Deutschland. Und darunter gibt es dann natürlich auch noch mal mehrere hierarchische Organisationen, wie das in Deutschland so ist. Und für die gelten natürlich alles wieder andere Regeln. Und das, was ich jetzt hier erzähle, das bezieht sich halt auf die Bundesregierung. So, die Firma Serpro ist eine Firma der Bundesregierung und die ist dem Finanzministerium unterstellt. Und im Rahmen dieser Firma werden dann sehr, sehr viele Dienstleistungen erbracht für die Bundesregierung, was da halt so gebraucht wird. Und alles in allem arbeiten da halt 10.000 Mitarbeiter. Damit ist Serpro ein ganz großer IT-Dienstleister. Und aufgrund der Größe des Staates Brasilien und der kleinen Staaten, die drumherum sind, ist es damit auch automatisch einer der größten IT-Dienstleister Lateinamerikas. Das heißt, das, was Serpro gut findet oder das, was Serpro versucht durchzusetzen, das hat dann auch immer sehr großen Einfluss auf alle umliegenden Bundesstaaten, nein, nicht Bundesstaaten, Staaten, unabhängige Staaten sind das ja alles drumherum, um Brasilien. Die Aufgabe von Serpro ist, damals, als sie gegründet wurde, die IT-Verwaltung zu modernisieren. Damals, als Serpro gegründet wurde, auch das ist ja ein bisschen spannend über Brasilien, gab es dann auch eine Militärregierung. Und ich war da auch im Präsidentenpalast und auch alle Präsidenten, die quasi im Zeitalter der Militärregierung dabei waren, die hängen da auch immer alle noch in dieser großen Ahnengalerie von allen Präsidenten. Das könnte man sich heute gar nicht vorstellen, dass wir in Deutschland noch irgendwie den Reichskanzler und Hitler und wen wir sonst so haben in unserer Ahnengalerie der Präsidenten haben. Aber das ist Brasilien, die sind halt da entspannter, was solche Themen angeht. So, seit 1964 kümmert sich halt Serpro darum, die brasilianische Verwaltung zu modernisieren. Und im Rahmen dieser Aufgabe, die sie da haben, erbringen sie halt bestimmte IT-Dienstleistungen. Sie betreiben ganz, ganz viele Rechenzentren, überall in den verschiedenen Bundesstaaten verteilt. Und was so die großen Themen sind, über die sie halt kümmern, und dann kann man halt mal ein bisschen verstehen, wie wichtig Serpro ist, ist halt eine Firma des Finanzministeriums. Deswegen werden alle Steuererklärungen werden halt in den Rechenzentren von Serpro verarbeitet. Alles, was mit der Rentenversicherung zu tun hat, wird von Serpro verarbeitet. Und steht hier unten nochmal das Stichwort Expresso. Da kommen wir dann zum Ende des Vortrags hin. Das ist das sichere E-Mail-System, was halt die brasilianische Präsidentin gerne haben möchte. Kurzum, Serpro ist wichtig, Serpro ist groß. Und wenn man mit Serpro im Geschäft ist, hat man schon mal was geschafft. So, das mal so ein kleines Bild, auch hier wieder ein bisschen blauer Himmel, damit wir alle ein bisschen gute Gefühle bekommen. Was man auf dem Bild nicht so gut erkennen kann, das ist das ehemalige Hauptgebäude der Militärverwaltung. Und man müsste es wahrscheinlich mal von oben sehen, aber das ist ein Schützenpanzer. Was man hier sieht, ist vorne das vordere Teil vom Panzer und links und rechts sind dann auch nochmal die Kettenfahrzeuge, wo dann Büros drin sind. Und das war halt früher, auch das so ein bisschen Militärium, da waren auch Folterknäste drin, wo dann halt auch mal ein paar Oppositionelle ein bisschen verhört und gefoltert wurden. Heute ist das die Zentrale von Serpro. Sieht jetzt alles sehr friedlich da aus, da werden jetzt heute ganz viele Server betrieben und Rechenzentren. Ist aber auch ein Teil einfach der Geschichte, was da so in Brasilien passiert ist. Tja, nun hat ja die Präsidentin gesagt, ich möchte ein sicheres E-Mail-System. Und wir alle wissen, so viele sichere E-Mail-Systeme gibt es ja gar nicht. Wenn man schon mal Exchange nicht mehr benutzen möchte und Lotus Notes nicht mehr benutzen möchte, dann gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viele kommerzielle Anbieter, die halt irgendwelche Lösungen haben. Und deswegen gibt es eigentlich nur eine Lösung, Open Source. Genau, wir sind ja hier auf dem Linux-Tagen in Chemnitz und Open Source ist ja ein ganz spannendes Thema. Alle, die sich ein bisschen mit Open Source auskennen, die wissen, naja, also so viele Lösungen gibt es da jetzt aber auch nicht, dass man jetzt irgendwas einfach so benutzen kann. Macht aber nichts, weil die Brasilianer sind ja alles schlaue Leute und nicht auf den Kopf gefallen. So, das ist für die natürlich keine plötzliche Entscheidung und die haben jetzt nicht von heute auf morgen überlegt, hey, lass uns das einfach mit Open Source machen, sondern Brasilien setzt schon sehr, sehr lange auf Open Source. Wenn man so ein bisschen mal googelt zum Thema Brasilien und Open Source, dann findet man da eigentlich immer viele, viele Aktivitäten, die in Brasilien stattfinden. Und was das Allerwichtigste für Brasilien ist, sind halt einfach Lizenzkosten. Das Brasilien ist ein Schwellenland. Für uns ist das ja relativ einfach. Der Euro und der Dollar, die sind ja ungefähr gleich viel, mal mehr, mal weniger. Wir verdienen auch alle genug Geld, um das alles bezahlen zu können, was die Lizenzkosten angeht. Aber für Brasilien ist das eine ganz, ganz Riesensumme, die da halt jährlich weggeht, wenn die halt Lizenzkosten nach Amerika für Microsoft und wen es sonst noch gibt, überweisen müssen. Deswegen hat Brasilien eine ganz, ganz große Motivation, halt auf Open Source zu setzen, weil die bekommen sie erstmal umsonst. Eure Millionen gespart. Und wenn man halt so weiß, wir haben das ja in den Nachrichten jetzt viel gesehen, die Favelas, die befriedet wurden, Olympische Spiele, Fußball, Proteste, das geht halt viel darum, die letzten Proteste waren ja, weil die Busfahrpreise um 10 Cent oder 20 Cent erhöht werden sollten. Das ist für uns in Deutschland alles kein Beinbruch, aber halt für Brasilianer ist das halt irre viel Geld, weil die halt auch parallel noch dazu erleben, dass jetzt Fußballstadien gebaut werden, aber die Straßen halt löchrig sind. Ich habe das ja erzählt, zwischen den großen Städten gibt es ja nicht so die dollen Straßen. Das fänden die schon ganz schön, oder wenn es halt Schulen geben würde und sowas alles. Und von daher, in Brasilien spielt Geld immer eine große Rolle. Und wenn die halt dann sehr, sehr viele Millionen sparen können, die sie halt nicht nach Amerika überweisen müssen, dann sind die schon mal ganz glücklich, weil sie ganz, ganz viel Geld gespart haben. Die aktuelle Präsidentin ist ja eine Frau, deren Name ich nicht so genau aussprechen kann. Rousseff, genau. Und vorher hatten die einen ganz anderen populären Präsidenten, der hieß Lula, so ein Mann mit Bart. Sie kennen die ganzen Namen, ja. Sieht so ein bisschen aus wie Karl Marx, hat auch so ein Bart und Haare. Und der war sehr, sehr beliebt, gerade halt bei der armen Bevölkerung. Und deswegen hat er auch immer die Wahlen gewonnen. Und das war quasi der Präsident, der das halt ins Rollen gebracht hat mit Open Source. Der hat halt, wie das in Brasilien wohl öfters mal so geht, dass man als Präsident einfach mal so ein Dekret raushauen kann. Und der hat halt damit angefangen, dass er sagt, halt hier 2005, wir wollen verstärkt auf Open Source setzen. Und das sind aber Sachen, die dann erstmal so verkündet wurden, aber natürlich nicht sofort umgesetzt werden, weil wenn natürlich jemand irgendwo Geld bekommt dafür, dass er ein Produkt verkaufen kann oder kaufen kann, dann wird natürlich auch mal das Dekret des Präsidenten ignoriert. Das hat sich jetzt aber mit der NSA-Affäre nochmal sehr, sehr stark radikalisiert quasi. Die sind jetzt halt einfach sehr weit gegangen und fangen jetzt halt wirklich an, halt die kommerziellen Produkte oder die Closed-Source-Produkte rauszumachen. Geld ist aber für Brasilien nicht nur das eine. Wenn man da vor Ort ist und mit den Leuten mal im Gespräch ist, dann stellt man fest, dass Brasilien sehr, sehr viel in die Jugend investiert und versucht, Know-how aufzubauen. Und deswegen ist Open Source auch an den Universitäten ein ganz, ganz großes Thema, weil Open Source die Möglichkeit ist, sich in dem Land selber Know-how aufzubauen und damit dann halt auch selber Wirtschaftsleistung erbringen zu können, Sachen anzupassen, zu erweitern, zu betreiben, wofür man sonst halt vorher kommerzielle Produkte braucht und meistens auch Know-how aus dem Ausland. Und das macht es Brasilien eigentlich möglich, heute aufgrund der Wünsche der Präsidentin, halt eine unabhängige IT-Infrastruktur betreiben zu können, die es halt möglich macht, halt nicht davon abhängig zu sein, dass irgendwas aus Amerika, Europa oder woher auch immer kommen muss, sondern sie können sich quasi selbst helfen. Und als ich da vor Ort war, habe ich auch ein paar Vorträge gehalten vor Studenten. Und das war einfach faszinierend, das zu sehen, dass sie halt alle sich gefreut haben, dass ich vorbeigekommen bin aus Europa und dem was über Open Source und Softwareentwicklung erzählt habe. Und es war einfach spannend zu sehen, dass die Leute aus allen Gegenden Brasiliens gekommen sind, um halt dann da solche Vorträge zu halten. Hier steht Serpro in Klammern die Regierung. Serpro ist ja eine Firma der Regierung, gehört ja dem Finanzministerium. Von da steht halt da immer die Regierung dahinter. Serpro veranstaltet sie unterstützen mehrere große Open-Source-Veranstaltungen, wo dann auch richtig Leute aufgefahren werden, wo dann Minister aus den umliegenden Ländern kommen, wo dann auch Live-Dolmetscher da sind, die das dann ins Portugiesische übersetzen, wenn jemand auf Englisch spricht, die auch das Portugiesische wieder ins Spanische übersetzen. Also sie geben sich halt richtig, richtig viel Mühe, da halt solche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Und ein zum Beispiel ist halt die Consegi, Das ist eine Veranstaltung, die Open Source und Verwaltung zueinander bringt. Und das andere ist, was wir ja alle kennen, LibreOffice. Da findet dann halt ein LibreOffice Lateinamerika Community Meeting statt, weil auch das ja für Brasilien ganz, ganz spannend ist, wenn halt die Textverarbeitung weiterentwickelt wird und an die Bedürfnisse von der Lateinamerika angepasst wird. Und da ist halt SERPRO ganz, ganz intensiv unterwegs und investiert da relativ viele Gelder in die Organisation dieser Veranstaltung, sodass da halt auch richtig was passiert. Und für die Studenten ist es auch sehr, sehr wichtig. Da finden halt auch außerhalb der Universitäten sehr, sehr viele Veranstaltungen statt, wo die Studenten sich selber zertifizieren lassen können, wo Schulungen stattfinden, um die Studenten halt fit für die Wirtschaft zu machen. Und damit kommen wir auch mal zu Teil 2.0. Ich hatte ja in der Einleitung erklärt, dass wir selber oder ich selber an einem Open-Source-Projekt Teil 2.0 mitarbeite, mitentwickle, das Produktmanager. Und es gibt halt nicht nur das Projekt Teil 2.0, sondern es gibt auch ein kommerzielles Produkt dazu. Und dafür bin ich der Produktmanager. Und Teil 2.0 ist eine Open-Source-Collaboration-Plattform. Das heißt, man kann gemeinsam E-Mails lesen, Termine machen, Kontakte verwalten. Und das sind so Sachen, die man eigentlich braucht, um sich halt zu organisieren. Wenn man eine größere Organisation ist, wenn man eine Firma ist, ein Verein ist und natürlich auch, wenn man eine Regierung ist, auch dann hat man ab und zu mal das Bedürfnis, Meetings zu organisieren, Besprechungsräume zu buchen, gemeinsam Kontakte zu haben und natürlich auch als Präsidentin ab und zu mal sicher E-Mails durch die Gegend schicken zu können. Dafür muss eine Lösung gefunden werden, wenn man halt die Produkte, die man bisher eingesetzt hat, nicht mehr verwenden möchte. Zum Thema Brasilien ist nochmal ganz wichtig, da habe ich jetzt schon mehrmals drauf rumgeritten, aber Brasilien ist ein sehr großes Land, teilweise auch mit schlechter Infrastruktur. Und das heißt, wenn da mal irgendwo ein Computer nicht geht, 5000 Kilometer in diese Richtung, dann ist es gar nicht so einfach, da jemanden hinzuschicken, weil da entweder kein Flugzeug hinfliegt oder es mit einem Auto erreicht werden muss und vielleicht gerade Regenzeit ist, der Dschungel gerade zu ist, was auch immer. Und da macht das halt sehr, sehr schwierig. Und das ist wieder ein ganz wichtiges Argument für Teil 2.0. Es ist eine webbasierte Lösung. Das heißt, man kann diese Software zentral zur Verfügung stellen und von allen Ecken Brasiliens kann man halt darauf zugreifen und es an einer zentralen Stelle benutzen. Das mal so grob zu Teil 2.0. Adressbuch, E-Mail, Kalender, Smartphone-Synchronisation, alles so, was man so braucht, um sich zu organisieren. Ja, auch das ist Aufgabe der Firma SERPRO, für die ganzen Bundesbehörden und sowas alles, all die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also SERPRO betreibt ein eigenes Glasfasernetz zwischen den ganzen Städten, SERPRO mietet Satellitenablinks und sowas alles, um halt in den ganzen Bundesbehörden die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also für die ganzen Bundesbehörden steht das zur Verfügung. Wo das nicht geht, gibt es nichts. So kann man das für die Brasilianer zusammenfassen. Mobilfunkmäßig kann ich was dazu sagen, ja. Also das war jetzt auch im Rahmen der NSA-Affäre, hat man auch dazu nochmal Artikel gelesen, dass die Brasilianer ganz, ganz stark auch in Satellitentechnologie investieren und da auch Ressourcen kaufen, um halt sich auch da wieder unabhängig machen zu können von quasi amerikanischem Traffic, der irgendwo dann über San Francisco geht, um die Daten anzubinden. Also Brasilien tut dafür ganz viel, obwohl es ein Entwicklungsland ist. Das heißt aber auch, also Brasilien ist ja, wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, dann gibt es an der Küste ganz, ganz viele Städte. Und im Hinterland gibt es nur sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist halt alles angebunden. Aber ringsherum, drumherum ist tote Hose. Da arbeitet kein Bundesangestellter. Ja? Müssen wir mal kurz abbringen. Da habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Also jetzt im Rahmen des Vortrags. Aber natürlich habe ich hier Teil 2.0 dabei. Das ist jetzt zum Beispiel mein persönliches E-Mail-Zeugs. Da gibt es nicht so viel zu sehen. Aber das ist halt Teil 2.0. Hier haben wir ein E-Mail, hier haben wir ein Adressbuch, Hier haben wir einen Kalender, haben wir beispielsweise für Zeiterfassung, wir haben ein CRM, ups. Ja. Jetzt ist leider gerade das Wireless LAN abgerissen, aber das. Genau, serverseitig läuft PHP, PostgreSQL-Datenbank oder MySQL-Datenbank und clientseitig sehen wir hier JavaScript im Browser.
Jetzt liegt ja die Betonung drauf, dass das ein sicheres Mailsystem ist. Kann man hier mit verschlüsselte E-Mails verschicken?
Kommen wir am Ende dazu. Das ist ja alles so ein bisschen eine Dramaturgie und ja, genau, da sind wir jetzt noch nicht an der Stelle, aber da kommen wir noch hin. Aber das mal so grob, das ist Time 2.0, wie es so ungefähr aussieht. So, aber was halt für Brasilien ganz entscheidend war bei der Entscheidungsfindung, sie wollten gerne eine webbasierte Lösung, die sie überall verwenden können. Und auch das war sehr, sehr spannend, als wir dann in Brasilien auf den Konferenzen sind, dann sieht man halt die ganzen Mitarbeiter, die sich dann alle an quasi Time 2.0 anmelden und da ihre E-Mails lesen und hin und her. Also das ist schon eine spannende Sache, dass wir sind eine Firma mit 45 Mitarbeitern aus Hamburg, dass man dann sieht, dass am völlig anderen Ende der Welt wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausend Leute da mit unserer Software ihren Alltag organisieren und quasi einen Start organisieren. Das ist schon ganz spannend zu beobachten. So, wie sind die zum Thema Time 2.0 gekommen? 2004 hat der erste Bundes, also Celepar ist ein Bundesstaat von Brasilien und die haben für sich das erste Mal die Entscheidung getroffen, dass sie halt ihre ganzen Bundes- oder Landes-, naja, das ist ein Bundesstaat, dass die Angestellten des Bundesstaates halt auch eine einheitliche Kupferlösung bekommen sollen. Und zur selben Zeit hat Serpro, die Firma, die halt für den Bund verantwortlich ist, erste Gehversuche mit Open Exchange gemacht. Was aber sehr, sehr spannend ist, die haben halt sehr, sehr viele Mitarbeiter. Das ist alles landesweit organisiert. Und das macht es halt sehr, sehr schwierig, wenn es halt immer um Lösungen geht, die so serverbasiert sind, dass sie halt immer schnell an Skalierungsprobleme kommen. Und Time 2.0 ist halt eine wirklich webbasierte Lösung. Und das macht es halt ganz spannend, dass man Time 2.0 auch mit allen Webtechnologien, die wir heute kennen, einfach auch skalieren kann. Also das, was Facebook macht oder das, was Google macht, ist quasi nichts anderes zur Skalierung, als das, was man mit Time 2.0 machen kann. Natürlich in viel, viel kleineren Maßstäben verglichen zu einer Firma wie Facebook. Aber sind halt Standardtechnologien, die dahinter stehen und die kann man halt sehr gut verwenden. Und 2004 hat sich der Bundesstaat, Celepar, für das Vorgängerprodukt von Time 2.0 entschieden, an dem wir damals mitgearbeitet haben. Und im Jahr 2008 hat dann der IT-Verantwortliche von dem Bundesstaat, Celepar, ist dann der Chef von Serpro geworden. Und der hat dann gesagt, das, was ich jetzt in meinem Bundesstaat gemacht habe, das mache ich jetzt für ganz Brasilien. Und hat dann angefangen, Serpro halt auch dahingehend umzukrempeln, dass die halt auch für die Ministerien, für die halt Serpro verantwortlich ist, dass die halt auch auf Expresso umstellen. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch den Vortrag durch. Wir reden manchmal von Expresso und manchmal von Time 2.0. Expresso ist die angepasste Version von Time 2.0 für die brasilianische Verwaltung. Aus dem Hintergrund, dass die Leute halt schon 2004 ein Vorgängerprodukt von Time 2.0 verwendet haben und sich damals schon für einen Namen dafür festgelegt haben, sind die halt dabei geblieben, diesen Namen permanent beizubehalten. Und deswegen benutzt halt die brasilianische Regierung ein Produkt, das heißt Expresso. Das ist aber im Wesentlichen Time 2.0 mit ein bisschen extra, was man halt so in der brasilianischen Verwaltung braucht. 2011 hat man dann festgestellt, dass das, was sie bisher in Infrastruktur hatten, doch auch gar nicht so doll war, dass es halt auch noch Verbesserungen braucht und dass sie nach einem Nachfolger gesucht haben. Und da sind sie dann auf die Idee gekommen, hey, das machen wir mit Time 2.0. Also irgendwer will hier ein Netzwerk mit mir machen. Einer muss ja mithören und mitlesen, das stimmt, ja. So, 2011 haben sie sich halt entschieden, okay, das, was wir bisher im Jahr 2004 angefangen haben, es wird langsam mal Zeit, das halt mal zu hinterfragen, ob es immer noch so richtig ist. Und die Frage war, es ist halt nicht mehr richtig, wir müssen halt weitergehen. Und in diesem Zeitraum hat auch Metaways angefangen, Time 2.0 neu zu machen, weil auch wir damals festgestellt haben, das, was wir vorher gemacht haben, ist von der Infrastruktur her einfach nicht mehr zeitgemäß. Es war nicht anwenderfreundlich, es war nicht wirklich fehlerfrei. Und deswegen haben wir etwas völlig Neues gestartet. Und das ist halt Time 2.0. Und das hat dann halt auch die Kollegen von Serpro halt dann nach einer relativ langen Evaluationsphase überzeugt, dass sie halt auch auf ihr Produkt, was sie bisher unter Expresso V2 gehabt haben, dass sie das halt auch basierend auf Teil 2.0 machen wollen. Und das hat dann nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis sie dann soweit waren, sich endgültig entschieden zu haben, dass sie das machen wollen. Und dann haben sie angefangen zu migrieren. Und das hat dann, wie das halt so ist bei IT-Großprojekten, dann auch 2 Jahre gedauert, bis sie halt soweit waren, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt 90% abgeschlossen. Zwischendurch kam dann die NSE-Affäre, was dann nochmal dazu geführt hat, dass die Anzahl der Leute, die das Expresso verwenden müssen, sich sehr stark vergrößert hat. Und weil natürlich die Präsidentin gesagt hat, nächstes Frühjahr ist das hier alles Schluss mit Microsoft, hat das halt auch nochmal sehr viel Druck erzeugt. Und deswegen haben die da jetzt ordentlich Gas gegeben und hatten sehr, sehr viel Stress, wie das so immer ist. Was waren die ersten Kunden? Ministerium für Transport, Umweltministerium, Entwicklungsministerium, Finanzministerium. Serpro ist ja die Firma vom Finanzministerium. Waren halt die ersten Testpiloten, die dann halt umgestellt wurden und mit Expresso arbeiten mussten, durften, konnten. Nun ist es ja so, wenn eine brasilianische Firma mit 10.000 Mitarbeitern sagt, hey, wir wollen Teil 2.0 einsetzen, dann ist es natürlich ganz schwierig, als 40-Mann-Unternehmen denen wirklich was verkaufen zu können, weil die haben genug Know-how. Das ist so, als ob IBM jetzt hier ankommt und sagt, wir wollen Teil 2.0 einsetzen. Die brauchen keine Entwickler von uns, dafür sind wir einfach dann doch zu klein. Trotzdem haben wir davon profitiert. Also wir haben jetzt kein Geld verdient in dem Sinne, dass wir sagen können, die haben uns Geld überwiesen aus Brasilien. Aber Serpro ist aus Open-Source-Perspektive, ist es denen sehr, sehr wichtig, bei dem, was sie machen, sich halt auch immer in die Projekte zu integrieren. Die haben, wenn wir nochmal zurückgehen, das erste Produkt 2004, das haben die halt einfach angepasst, umbenannt. Und dann festgestellt, aua, ganz blöd, das Hauptprodukt entwickelt sich weiter, aber wir können das überhaupt nicht benutzen, weil wir uns halt nicht in die Entwicklung eingebracht haben. Daraus haben die halt gelernt und deswegen ist für die ganz wichtig, die Produkte, die sie einsetzen, dass sie sich da halt auch integrieren und an diesen Produkten aktiv mitentwickeln und das halt nicht bei sich selber im stillen Kämmerlein machen. Ja, ja. Aber wir kommen noch, kommt noch. Kommt noch, ganz am Ende. Okay. Es wird sicher. Ganz am Ende. Ja. Wenn dann noch Zeit ist, das zeigen zu können. Nein, da kommt am Ende noch was. Also der Punkt, der kommt noch. So, jetzt sind wir in der Phase, dass wir sagen, okay, die haben halt erstmal die NSE rausgeschmissen und haben jetzt erstmal eine Software genommen, die Open-Source-mäßig ist, die können sich das angucken und haben zumindest erstmal Vertrauen, was ja das große Thema des Chemnitzer Linux-Tages ist, Vertrauen ist. Sie können halt ihrer Software vertrauen. In der Phase sind die Brasilianer jetzt in meinem Vortrag und das mit dem sicher kommt nochmal ganz am Ende. So, was hat Serpro gemacht? Sie haben uns natürlich jetzt nicht großartig eingekauft, aber sie haben mit uns zusammengearbeitet. Und ganz wichtiges Thema, Serpro setzt auf PostgreSQL, Teil 2.0 hat PostgreSQL bisher nicht unterstützt, also bis vor 2 Jahren. Und Serpro hat gesagt, wir portieren Teil 2.0 auf PostgreSQL. Das war ganz spannend, quasi über die Zeitzone mit den Leuten zusammenzuarbeiten, auch was Codemaßstäbe angeht, Qualitätssicherung, haben wir aber alles hingekriegt und heute unterstützt Teil 2.0 PostgreSQL. Serpro hat ein riesengroßes LDAP-Directory, wo alle ihre Benutzer drin sind, nach Standorten, unter Firmen sortiert. Auch da kam sehr, sehr viel Feedback zurück, was halt die Verbesserung der LDAP-Anbindung anging. Und wenn wir jetzt schon mal in das Richtung Sicherheit gehen, auf das Thema, die können halt auf ihre Expresso-Installation alle nur mit einem Hardware-Token zugreifen. Aber da ziehe ich nachher nochmal mehr dazu. Von daher zertifikatsbasierte Anmeldung, das sind auch Themen, die Serpro beigesteuert hat, bevor sie halt anfangen konnten, das bei sich auszurollen. Und das alles läuft dann bei Serpro unter Expresso Version 3. Und das war so der erste Schritt, den wir mit Serpro gemacht haben. Das alles hat dazu geführt, dass Teil 2.0 heute für Serpro ein strategisches Produkt ist. Dadurch, dass sie jetzt alle Ministerien damit versorgen, ist das jetzt quasi das Produkt, was für Serpro funktionieren muss. Wenn das nicht funktioniert oder wenn die Migrationspfade nicht funktioniert hätten, dann hätten die halt richtig Druck bekommen von sehr, sehr vielen Ministern aus sehr, sehr vielen verschiedenen Bundesstaaten. Aktuell arbeiten bei Serpro an dem Thema TEIN 2.0, Anpassung an TEIN 2.0 für die brasilianischen Bedürfnisse ungefähr 30 Mitarbeiter. Die kümmern sich um Softwareentwicklung, Anwendungsentwicklung, Anwenderschulung, Dokumentation, anpassen ans portugiesische, Übersetzung machen. Und das war jetzt so bis kurz vor der NSE-Affäre letzten Jahres so aktuell. Und seitdem halt die Präsidentin gesagt hat, Leute, nächstes Frühjahr möchte ich hier nur noch E-Mails lesen mit brasilianischen Genen. Seitdem arbeiten halt über 200 Leute an dem Projekt, halt für die brasilianische Bundesregierung halt eine sichere Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können. Die Leute entwickeln auch aktiv bei uns mit, die liefern bei uns Code ab, wir reviewen das, wir reisen das zurück, wir helfen denen, den Code besser schreiben zu können. Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Sache, weil wir halt mit Leuten, die ganz, ganz andere Mentalitäten haben, die ganz, ganz andere Ansprüche an Qualität haben, halt zurechtkommen müssen. Auch wer schon mal Brasilianer erlebt hat, sind alles liebe, nette Menschen, aber sind halt nicht so verbindlich, wie wir das halt hier in Deutschland sind. Das macht es halt auch schwieriger, dann Ziele zu erreichen, auch Sachen, die man schon mal abgesprochen hat, dann wirklich auch umgesetzt zu bekommen. Und dann ist das natürlich, Serpro ist natürlich eine Firma, die zum Finanzministerium gehört. Das heißt, da sind natürlich auch Politiker drin, die halt auch ihre Finger im Spiel haben und wo sie auch mal Prioritäten verschieben können. Ist alles eine ganz, ganz spannende Sache, aber letzten Endes kommen wir voran. Wir kriegen halt sehr viel Code zurück. Und das ist natürlich für uns als Firma, die so ein Open-Source-Projekt angeschoben hat, ganz, ganz toll, weil wir jetzt halt auch andere Leute haben, die halt mitentwickeln. Und wenn man mal sieht, dass Metaways eine Firma ist mit 45 Mitarbeitern, die nicht alle an TEIN 2.0 arbeiten, das sind viele andere Geschäftsfelder, die wir noch haben, sitzen jetzt quasi in Brasilien mehr Mitarbeiter, die an TEIN 2.0 arbeiten, als halt hier in Deutschland. Und das ist für uns sehr, sehr positiv, weil wir sehr viel zurückbekommen. Die aktuellen Sachen, mit denen wir an den Brasilianern arbeiten, ist, dass ein Videokonferenzsystem integriert wird. Auch da wieder die Motivation der Brasilianer, bevor die halt jemanden durchs Bundesland schicken, von Nord nach Süd, das ist ja so, als ob wir von Schweden nach Italien fahren. Es ist für die halt viel, viel angenehmer, eine Videokonferenz zu machen und sich da halt zu treffen. Auch, es geht ja nicht nur in diese Richtung, auch in diese Richtung. Also die Brasilianer haben ja ein sehr großes Land, wo es sehr viele verschiedene Plätze gibt, wo man sich treffen kann. Wir haben bisher mit den Brasilianern schon zwei Entwicklertreffen gemacht. Die haben uns einmal hier in Hamburg besucht. Glücklicherweise zu einer Zeit, wo wir eine Woche lang puren Sonnenschein hatten, sodass wir mit den Brasilianern auch mal draußen sein konnten und nicht nur die verregnete Seite von Hamburg zeigen mussten. Und umgekehrt war ich auch schon einmal in Brasilia. Das ist ja die Hauptstadt von Brasilien. Die liegt mitten in der Mitte von Brasilien. Und das ist so wie Washington DC, da hat man mal auf der Karte so einen viereckigen Bereich markiert und hat gesagt, das ist jetzt die Hauptstadt. Und das ist so, als ob wir jetzt sagen würden, die Hauptstadt liegt ab morgen in Schleswig-Holstein. Da hätten wir alle sehr, sehr weite Anfahrtswege und drumherum wäre überhaupt nichts. Da mal so ein paar Impressionen dazu. Das sind die brasilianischen Kollegen, die hier in Hamburg waren. Was ist da oben? Der ganz rechte. Das ist der IT-Berater der Präsidentin, der hat sich zu uns auf den Weg gemacht und ganz links, das ist der Community-Betreuer, der ganz vielen anderen brasilianischen Kollegen halt Programmieren beibringt und Qualitätsvorträge hält und er hat auch schon mal ein Buch geschrieben und das sieht man auf dem anderen Foto, der ist ein Green Lantern-Fan, er hat immer so einen grünen Ring rum, mit dem er immer rumrennt und den er immer ins Bild hält. Und der Kollege in der Mitte, das ist derjenige, der verantwortlich ist für Softwarequalität und Testen und dem Unterschied halt die ganzen Leute, die Qualitätssicherung machen. War eine super schöne Woche, die wir mit ihnen hier verbracht haben. Wir haben die auch ein bisschen rumgeführt, sind mit ihnen nach Berlin gefahren, waren mit ihnen im Hofbräuhaus. Sie wollten kein brasilianisches Essen essen, sie wollten deutsches Essen essen und dann gab es halt öfters mal Bier und Schweinehaxe. Das war sehr, sehr irritierend, weil das ja nicht das Essen ist, was wir jeden Tag essen. Aber es war halt für die ganz, ganz, ganz spannend. Das ist halt so wie Oktoberfest, das ist ja auch nicht so, wie wir jeden Tag leben. aber wie uns halt die Leute wohl sehen. Ja, hier wären jetzt auch noch ein paar schöne Bilder gewesen, die jetzt aber leider nicht zu sehen sind.
Kann das sein, dass er die aus dem Internet ziehen will und
abgerissen ist? Nee, das sind meine Fotos von meiner Kamera, die liegen auf meiner Festplatte. Aber was ich halt zeigen wollte, ich war da auch nochmal vor Ort und haben da an einer Konferenz teilgenommen, wo dann auch sehr viele junge Menschen waren, die sich halt auch sehr wissbegierig das aufgenommen haben, was wir halt hier halt zu Europa zu erzählen haben, was IT-Standards angeht, was Entwicklungsstandards angeht. Das war sehr, sehr spannend und es waren einfach sehr liebevolle Menschen, die sich immens um mich gekümmert haben, die mich morgens am Hotel abgeholt haben, die mir abends mit mir essen gegangen sind. Also es war wirklich wie Full-Service-Urlaub. Die hatten natürlich auch alle Schiss, dass mir was passiert. Also das ist ja, auch das ist ja die Seite. Wenn man so die Berichte hört, Favelas, Brasilien, Sao Paulo und so, das ist halt nicht so sicher wie halt hier in Deutschland. Und hier sieht man jetzt gerade das Bild. In Hamburg haben wir halt so eine Anzeige, wann der nächste Bus kommt. Und dann steht da halt, das dauert noch 1-2 Minuten und dann ist er auch wirklich da und dann steigt man ein und dann fährt man weg. Und das ist für uns ja alles ganz normal. Also sonst bräuchte man ja diese Anzeige nicht, die da oben zu sehen ist. Aber für die Brasilianer war das halt völlig faszinierend. Die waren dann immer am Tuscheln, wenn der Bus wirklich zack, bumm, eine Minute noch, stand der vor der Tür. Und dann waren die halt völlig begeistert, weil das kennen sie halt nicht von zu Hause. Und als wir dann in den Bus eingestiegen sind, waren sie wieder am Tuscheln, weil sie sagten, wow, der Bus ist ja total sauber und neu. Alles Sachen, die für uns völlig normal sind. Aber als ich in Brasilien war, habe ich das halt erlebt. Da fahren halt diese alten Busse, die man von den amerikanischen Filmen kennt, diese gelben Schulbusse. Solche Busse fahren da halt durch die Gegend. Die haben aber solche Räder, weil die auch dann irgendwann mal aus der Stadt raus sind und durch die Schlaglöcher durch müssen. Und die haben halt erklärt, sobald man in Brasilien Geld hat, auch wenn es nur ein bisschen ist, kauft man sich ein Auto, weil öffentlicher Nahverkehr gefährlich ist. Also das ist uns auch klar, wenn unser Nahverkehr gefährlich wäre, dann würden wir auch alle Auto fahren, aber wir können uns eigentlich auf unseren Nahverkehr verlassen, dass wir alle heil nach Hause kommen. In Brasilien ist es halt nicht so und deswegen fahren die alle Auto. Und deswegen ist es da quasi ein Armutszeugnis, wenn man Bus fahren muss. Hier in Deutschland ist es ja doch schon ökologisch gut und vorbildlich, wenn wir das machen und müssen uns dafür nicht schämen. Aber in Brasilien ist es ganz wichtig, ein eigenes Auto zu haben, weil es einfach sehr viel sicherer ist. Und das war auch sehr spannend, weil es dann einfach immer eine ganz spannende Perspektive war, was halt in Brasilien so an anderen Lebensumständen herrschen. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema sichere E-Mail. Wir nähern uns dem Höhepunkt. Ein bisschen ging es ja auch darum, was betreiben wir an Infrastruktur. Die Firma Serpro betreibt mehrere Rechenzentren. In diesem Panzergebäude, was ich einmal gezeigt habe, ist zum Beispiel das Rechenzentrum im Standort Brasilia untergebracht. Und wenn man halt weiß, dass die Steuererklärungen machen, Rentenversicherung, dann haben sie wohl sehr, sehr viele Server sowieso überall in den Bundesländern verteilt. Und allein für das Thema Expresso betreibt halt die Firma Serpro über 100 Server. Und da sind mal so ein paar Stichworte aufgezählt, LDAP-Server, IMAP-Server, Chat-Server, NFS-Server, Videokonferenz, alles, was so nötig ist. Und das ist halt so einfach so von der Infrastruktur, haben die halt 100 Server, um quasi für die gesamte brasilianische Bundesverwaltung die Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können, über die sie halt miteinander kommunizieren können. Und was machen die halt anders, als wir das halt machen oder als wir das jetzt so in unserer persönlichen Infrastruktur kennen? Die Firma Serpro betreibt eine eigene CA, also eine eigene Certificate Authority. Alles, was wir machen, auch wir als Firma stellen ja Zertifikate für unsere Kunden aus. Die kaufen wir aber alle mal bei amerikanischen Dienstleistern. Also es gibt halt irgendwie keinen europäischen Dienstleister mehr, der digitale Zertifikate zu attraktiven Preisen anbieten kann. Deswegen verkaufen wir allen unseren Kunden amerikanische Zertifikate oder Amerikaner von amerikanischen Firmen. Und wenn man dann wieder bei dem Thema ist, NSE und auf wem haben sie halt Zugriff, dann ist es natürlich total einfach für eine amerikanische Firma, an die Root-Zertifikate ranzukommen und an die Keys und uns halt irgendwas vorzuschwindeln. Da sind die Brasilianer sehr konsequent, die betreiben halt ihre eigene CA. Und das geht halt so weit, dass sie das nicht nur verwenden, um jetzt ihre eigenen Mitarbeiter damit mit Zertifikaten auszurüsten. Wenn man jetzt ein Visum beantragen möchte, dann muss man halt auch wieder auf eine Seite von Serpro gehen. Und das Erste, was man sieht, ist halt eine Zertifikatswarnung, weil auch da die Brasilianer ihre eigenen Zertifikate verwenden. Das heißt, auf dem Thema Zertifikatsbetreiben oder Zertifikate aufstellen, sind die halt völlig unabhängig, auch da wieder von externen Leuten. Auch das wären ja wieder Gelder, die ins Ausland überwiesen werden müssen. Und deswegen betreiben die ihre eigene SSL-CA. Dann hat in Brasilien hat jeder Mitarbeiter, der bei den Bundesbehörden arbeitet, hat so ein kleines Hardware-SSL-Token. Da rennen die immer, haben die alle um den Hals hängen. Und alles, was sie halt machen wollen, wenn sie sich an irgendeinem Rechner anmelden wollen, dann müssen sie halt immer ihr Token nehmen, das in den Rechner stecken und damit wird sich halt authentifiziert. Das heißt, das ist halt sehr, sehr schwierig, in Brasilien jemanden seine Identität zu mopsen, weil es nicht darum geht, Username und Passwort zu klauen, sondern man muss ihm halt wirklich diesen Token wegnehmen. Und das fällt schon auf, wenn hier am Hals dieses Token nicht mehr hängt, dann weiß man, da ist irgendwas passiert. Natürlich kann man mit ganz, ganz viel Energie, die sicherlich auch jemand wie NSA und sowas hat, solche Tokens kopieren. Aber für die ganzen durchschnittlichen Kriminellen und Leute, die Passwörter mopsen werden wollen, ist das halt sehr, sehr, sehr schwierig. Und das geht halt so weit, dass in Brasilien, auch in den Bundesbehörden, stehen überall öffentliche Terminals rum. Und da kann ich als Nicht-Angestellter der brasilianischen Regierung einfach gar nichts dran machen. Sobald man das Token abzieht, ist das Terminal gesperrt. Und das ist halt schon mal ein ganz großer Aspekt. Also alles, was sie halt machen, geht alles nur über diese Hardware-Tokens und darüber findet halt eine eindeutige Authentifizierung statt. Und jeder Mitarbeiter der brasilianischen Bundesbehörden hat halt sein eigenes Zertifikat. Und da gibt es halt extra quasi eigenständige Units innerhalb von Serpro, die sich halt nur um diese Zertifikatsverwaltung kümmern. So, jetzt haben wir uns ja am Anfang mal TIME 2.0 angeguckt. Und TIME 2.0 kann von sich aus keine verschlüsselten E-Mails verschicken. Und das ist jetzt aber das, wo die Brasilianer jetzt dran sind. Da kommt die Frage, wie können die denn sichere E-Mails haben? Also die Brasilianer arbeiten jetzt halt daran, dass auf ihrer Infrastruktur halt auf Basis der Hardware-Tokens, die jeder User hat, dann halt auch verschlüsselte E-Mails möglich sind und dass dann auch die Präsidentin in Zukunft sicher kommunizieren kann und nicht mehr unverschlüsselt Sachen durch die Gegend schickt. Das sind Standard-Tokens. Also es gibt so SSL-Tokens, da kann man halt ein Zertifikat draufspielen und dann kriegt man es aber quasi nicht mehr runter. Das ist so die grundlegende Funktionsweise. Und die können halt auch verschlüsseln und machen das halt auf dem Token und müssen dann nicht alles rausrücken. Die Tokens gibt es aber zu kaufen. Also wenn man das selber machen möchte, kann man das auch machen. Aber es gehört halt eine sehr große, sichere, teure Infrastruktur dazu, weil ja die ganzen Sachen irgendwo verwaltet werden müssen und man das halt nicht irgendwo rumliegen lassen kann. Nicht bei den Brasilianern, nein. Die haben nur SSL-Zertifikate.
Ich sage mal so ein bisschen ketzerisch. Ich formuliere es mal so, die Brasilianer hätten das natürlich bestimmt auch alles mit ihrer bisherigen Infrastruktur mit hingekriegt. Also ich kann auch mit irgendwelchen Microsoft-Servern meine eigene CA aufsetzen, ich kann auch irgendwelche Smartcards quasi an meinen Windows-Clients verwenden und dergleichen. Und kann das also von der technologischen Idee ja eigentlich auch genauso mit der, hätte es mit einer alt bestehenden Infrastruktur abbilden können.
Ja.
Also insofern, deswegen fragte ich eigentlich nach der Checkliste.
Ja.
Also weil ja. Technologisch hätten die technischen Aspekte eigentlich auch so alle abhaken können. Insofern frage ich mich, ob eigentlich der springende Punkt für die, eine sichere E-Mail zu haben, eigentlich wahrscheinlich doch eher war zu sagen, sicher ist es für mich dann, wenn ich halt selber kontrollieren kann, was da passiert.
Genau, also der Aspekt Vertrauen, ja. Das, was du gerade aufgezählt hast, Microsoft, SSL-Zertifikate ausrollen, Hardware-Tokens, da fehlt einfach der Aspekt Vertrauen, dass man halt nicht selber kontrollieren kann, ist denn das, was sich da jetzt, wie das Betriebssystem sich verhält, wirklich das, was es auch intern macht. Und das ist halt einfach der Aspekt, wo es darum geht, da schließt sich halt so ein bisschen der Kreis, die haben ja schon sehr früh angefangen, Open Source einzusetzen. Und wenn sie natürlich diese ganzen Vorbereitungen nicht gemacht hätten, dann hätte jetzt auch die Präsidentin kein Dekret raushauen können, dass es ab nächsten Frühjahr so gehen soll, weil die Infrastruktur nicht da gewesen ist. Aber aufgrund dessen, was sie halt vorbereitet haben und was sie auch schon haben, wird es halt in Zukunft möglich sein, so halt in diesem Frühjahr, diesem Sommer, dass sie dann halt quasi die sichere Infrastruktur haben und halt auch dieser Infrastruktur vertrauen können. Ja, also es gehört zusammen. Hast du recht.
Ja. Wenn ich das recht verstehe, bleibt die E-Mail sicher, sobald die sich innerhalb der Serpo-Welt aufhält. Aber es ist nicht so, dass man jetzt mit BGP so eine Mail nach draußen schicken kann.
Nein, und wenn dann nur S-MIME. Also S-MIME ist das Thema, was die machen werden, aber nicht BGP.
Und das kommt demzufolge auch nicht nach Teilen 2.0.
Doch, doch. Da gehe ich ganz stark von aus. Ich habe ja den Prozess beschrieben, man muss da immer sehr viel hinterherlaufen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Nicht das Einzelne, aber prinzipiell entwickeln die halt, liefern die ganz viel Code auch schon mal pauschal auf GitHub ab und man kann da halt auch Sachen einsammeln. Das ist natürlich, gerade das Thema ist natürlich, was sich ja auch da in den internen Gremien befindet und Code-Review und sowas alles braucht, weil die wollen sich natürlich dann auch wirklich selber sicher sein, dass sie sich da jetzt nicht irgendwie selbst reingelegt haben.
So können wir als Teil 2.0 Anwender darauf hoffen, dass wir irgendwann mal in der Lage sein, mein verschlüsselte Mails zu schicken.
Genau, das ist das Ziel, ja. Und das wird dabei rauskommen, ja.
Und das soll auch mit der Smartcard funktionieren, beziehungsweise mit dem Token?
Weil ja, es ist alles noch sehr weit weg. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, was daraus wird und wie das dann funktionieren wird. Aber ich gehe davon aus, also die haben ihren Hardware-Token und damit muss das laufen. Und wenn die das hinkriegen in Brasilien, das ist ja Open Source, GPL, AGPL, die müssen das veröffentlichen, dann gucken wir mal an, was sie daraus machen. Ja. Ich weiß es aber auch nicht wirklich hundertprozentig. Aber wenn das soweit ist, dann werden wir wissen, was daraus wird. Die arbeiten ganz fleißig daran. Ja, so und das war's. Ich bin super gut in meiner Zeit hingekommen. Ich bin stolz. Wir haben noch 8 Minuten übrig. Wenn Sie noch wollen, können Sie mich noch was fragen. Ansonsten freue ich mich, dass Sie hier waren, dass Sie durchgehalten haben, dass fast keiner eingeschlafen ist. Und ja, Sie haben noch eine Frage?
Heißt das, dass die ganzen Mails werden nur intern aufgetaucht, wenn man Rechenzentren Mails weil SSL auch das webbasierte System, aber nicht der E-Mail selbst.
Ja, also Serpro betreibt seine eigene Infrastruktur und alles, was in der Infrastruktur läuft, ist entweder sicher definiert oder sie haben halt zwischen ihren Rechenzentren dann halt Verschlüsselungsboxen, die die Sachen halt dazwischen transportieren und es wird damit dann auch möglich sein, E-Mails komplett zu verschlüsseln. So, und wo die dann halt hin und her laufen, ist dann egal. Aber auch der ganze Zugriff ist halt SSL gesichert, also die E-Mail schreiben, zum Server schicken, ist gesichert. Und da ich das nachher SMIME verschlüsselt ist, wird natürlich auch die E-Mail dann, wenn sie irgendwann mal raus aus dem System geht, dann auch verschlüsselt transportiert. Ja, Sie?
Du hattest jetzt erzählt, wie viele von der FFW auch zurückgegeben wird. Weißt du noch was über andere Produkte oder andere Open-Source-Projekte, wo auch das so funktioniert?
Also wenn ich jetzt richtig Erinnerung habe, ist Drupal quasi das Content-Management-System, auf was sie sich festgelegt haben, wo sie sehr viel machen und auch wieder zurückgeben. LibreOffice war das nächste Thema und von mehr weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die auch ganz viel in Hardware-Projekte für Schulen investieren, in irgendwelchen Favelas, solche Sachen machen.
Da war ja noch die Rede von einem Videokonferenz- und Instant-Messenger-System. Das klingt ja ganz spannend.
Ja. Was ist denn das? Das ist das nächste, was wir integrieren werden.
Passiert das? RTC oder?
Nee, das basiert auf Flash und Java und solche Sachen. Da gibt es ein Produkt, Blue irgendwas, was im Hintergrund, Big Blue Button, genau, das ist das. Und das haben die halt in Teil 2.0 integriert. Ja. Dann machen wir noch eine Frage und Sie können ja noch mal hier runterkommen, wenn es noch wichtig ist. Ich glaube, Sie selber vor Ort sitzen auf Debian. Nee, da sind die dann. Genau, also die brauchen halt freie Software, das ist für die ganz wichtig. Gut. Ja.